mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Der Bundesrat hat zum ersten Mal über die geplanten Steuerentlastungen für Unternehmen beraten. Die Länder wollen die Pläne nur mittragen, wenn die Steuerausfälle für sie und die Kommunen ausgeglichen werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Daher sucht eine Arbeitsgruppe nach Lösungen. Die Ministerpräsidenten zeigten sich optimistisch, dass das gelingt und die entsprechenden Gesetze noch vor der Sommerpause beschlossen werden können. Unternehmen, die zum Beispiel Maschinen kaufen, können die mit 30% über 3 Jahre abschreiben. Sie zahlen also weniger Steuern. In einem weiteren Schritt sollen sie dann von ihren Gewinnen weniger Steuern bezahlen.
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in der EU ein weiteres Jahr unbürokratischen Schutz ohne Asylverfahren erhalten. Das haben die Innenminister beschlossen. Sie kritisierten zum Teil deutlich Deutschlands Grenzkontrollen. Luxemburgs Innenminister Golden verwies auf lange Staus für Pendler und weniger Besuche in Deutschland. Ähnlich äußerten sich die Minister Polens, Frankreichs und Spaniens. Die Renten in Deutschland steigen zum 1. Juli um 3,74%. Dem hat der Bundesrat zugestimmt. Damit bekommen die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner ab dem kommenden Monat mehr Geld. Die Höhe der Renten wird vor allem durch die Entwicklung der Löhne bestimmt. Das trockene Frühjahr hat dazu geführt, dass die Spree an einigen Stellen nur noch etwa halb so viel Wasser führt wie im langjährigen Mittel. Das geht aus einem Bericht der Berliner Senatsumweltverwaltung hervor. Auch der Durchfluss der oberen Havel am Pegel Borgsdorf lag fast 50% unter dem Durchschnitt. Rolf Grünewald, RBB 24.
Allein von Februar bis April gab es fast ein Drittel weniger Niederschlag als normal. Auch der Mai war wieder deutlich zu trocken. Dadurch ist der Boden bis in 80 Zentimeter Tiefe stark ausgetrocknet. Vor allem die Stadtbäume haben unter der Dürre zu leiden. Das mache vielfach Bewässerungen, vor allem für junge Bäume, nötig.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, nachts vielfach klar bei 15 bis 9 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 24 und in Potsdam 26 Grad. Morgen durchgehend sonnig 27 bis 31 Grad. Am Sonntag noch wärmer, nachmittags dann teils kräftige Schauer und Gewitter. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Ulrike Jährling.
Ja, und schön, dass Sie auch da sind. Haben Sie mal wieder Lust auf Impressionismus im Museum Barberini? Dann sollten Sie dranbleiben. Wir haben gleich den Louvre in Morgenstimmung und noch viel mehr. Vorher Musik. Die hier kommen aus dem Chiemgau, sind aber eine außerordentlich hippe Blaskapelle. La Brass Banda. We'll be right back. Wenn ich sage Museum Barberini und Impressionismus, dann würde ich wetten, machen Sie im Kopf Claude Monet draus. Wir weiten jetzt aber mal den Blick, und zwar aus gutem Grund, denn Camille Pissarro lohnt sich auch. Der Maler war sich seiner selbst zwar durchaus unsicher, Zitat, manchmal frage ich mich, ob ich wirklich Talent habe. Tatsächlich, ich habe oft Zweifel daran. Das schrieb Pissarro an seinen Sohn im Jahr 1891, und da war er schon jenseits der 60. In die Kunstgeschichte ist er aber ohne Zweifel eingegangen. Er gilt als Gründungsfigur der impressionistischen Bewegung in Frankreich. Jetzt widmet das Museum Barberini in Potsdam ihm eine Übersichtsausstellung. Der Titel: Mit offenem Blick, der Impressionist Pissarro. Unsere Kunstkritikerin Silke Hennig kann uns jetzt mehr erzählen. Silke, Hasso Plattner, der Finanzier des Barberinis, besitzt ja 7 Bilder von Camille Pissarro. Das 7. hat er gerade vor 1,5 Jahren erworben. Der Louvre-Palast in Paris ist zu sehen, in einer Morgenstimmung. Ist es jetzt einfach an der Zeit, diese Bilder im Kontext zu zeigen, oder welchen Grund gibt es für die aktuelle Ausstellung?
Es wird kein besonderer Grund genannt. Das Impressionismusjubiläum 150 Jahre war schon 2024, und Impressionismus ist ein spezieller Fokus des Museums, weil eben die Sammlung Plattner da ihren Schwerpunkt hat und jede Menge Pfunde, mit denen man bei Leihgebern in aller Welt auch wuchern kann. Das ist ja immer wichtig, dass man bei Anfragen auch Gegengaben in Aussicht stellen kann. Also ja, ich denke, man wollte diese Pissarros aus der Sammlung mal eingereiht in das Werk dieses Malers präsentieren, der jetzt auch gar nicht so selten ausgestellt wird. Vor 4 Jahren erst gab es in Basel eine große Pissarro-Ausstellung. Aber er ist eben nicht so allgegenwärtig wie Monet oder Degas und allemal ein lohnendes Objekt, denn er nimmt schon auch eine Sonderstellung innerhalb des französischen Impressionismus ein.
Sonderstellung, sagst du? Kannst du uns das erklären?
Also zum einen war er ein bisschen älter, geboren 1830. Zum anderen stammte er nicht aus Frankreich. Die Pissarros waren sephardische Juden, Kaufleute, die sich in der Karibik niedergelassen hatten. Damals Dänisch-Westindien, heute amerikanische Jungferninseln. Und der Sohn Camille wurde dann als 12-Jähriger auf ein Internat nach Paris geschickt. Mit 17 kommt er zurück, will aber offenkundig lieber malen und zeichnen, als ins väterliche Geschäft einzusteigen, und haut dann mit einem dänischen Künstlerfreund erstmal nach Venezuela ab. Er ist schon 25, als der Vater einwilligt, dass er nach Frankreich darf, um sich dort als Maler ausbilden zu lassen. Da hat er aber erste Gehversuche schon längst hinter sich und so eine akademische Ausbildung. Sehr ungewöhnlichen Figur unter den Impressionisten.
Ja, also ein Künstler mit durchaus vielen Facetten. Welche Facetten erleben wir jetzt im Barberini?
Ja, die Ausstellung ist chronologisch angelegt, also von den frühen karibischen Landschaftsbildern, die in den 1850er Jahren entstehen, bis zu ganz späten Stadtlandschaften, Paris, regelrechte Wimmelbilder vom Pont Neuf oder der Louvre, eben zu verschiedenen Jahreszeiten gesehen von einem Aussichtspunkt am gegenüberliegenden Ufer der Seine, oder die Häfen von Dieppe und Le Havre, die Pissarro kurz vor seinem Tod 1903 malt und wo neben den Seglern eben auch Dampfschiffe ihre dunklen Wolken ausstoßen. Und diese Chronologie, die wird dann nochmal nach Themen unterteilt.
Also Landschaften sind ein Thema, Stadt, Menschen, noch was?
Ja, also Landschaft mit Menschen. Ja, regelrechte Porträts gibt es nicht so viele. Seine Familie hat er gemalt. Da kommt dann auch die Biografie zum Vorschein. Pissarro hatte 8 Kinder, die hat er natürlich porträtiert, auch seine Frau. Die tauchen aber ja mutmaßlich dann auch als Frau mit Kindern, als kleine Figuren auf den Bildern auf, die er eben vom Leben auf dem Land malte, das die Familie führte. Nicht nur, weil der Vater da so schön arbeiten konnte, sondern auch, weil seine Frau mit ihrem Obst- und Gemüsegarten dort die Familie versorgen konnte und musste. Denn Pissarro verkaufte jahrzehntelang sehr, sehr schlecht. Er versuchte sich auch Mitte der 80er Jahre als Pointillist, nach dem Beispiel der Neo-Impressionisten Georges Seurat oder Paul Signac. Das heißt, er trug die Farben unvermischt in kleinen Tupfern auf die Leinwand auf, damit sie sich dann erst im Auge des Betrachters mischen. Er experimentierte also auch weiter. Auch das zeigt die Ausstellung. Dieser Pointillismus, der sollte eine intensivere Farbwahrnehmung erzeugen, mutet aber ja doch so mechanisch an, wie der Malvorgang ja auch tatsächlich war. Darunter sind dann schon auch interessante Bilder, etwa eins mit einer Schafherde auf der Dorfstraße, die so viel Staub aufwirbelt, dass ein großer Teil des Bildes nur aus hellem Farbnebel besteht, ein anderer aus dunklem, weil da offenbar eine Mauer einen harten Schatten wirft. Pissarro wollte solche Gegensätze, hell, dunkel, gegensätzliche Farbwerte in ein harmonisches Verhältnis setzen. Aber viele dieser getüpfelten Landschaften haben in ihrer Getreulichkeit so einen naiven, illustrativen Touch. Sehr dekorativ, und das war aber auch tatsächlich etwas, was Pissarro ausdrücklich anstrebte.
Also ich muss mal sagen, du kannst echt mit Worten malen, Silke. Ich habe vor mir alles gesehen. Dekorativ hast du jetzt zum Abschluss gesagt. Das ist natürlich heute eher, ja, doch ein bisschen ein negatives Urteil in der Kunst.
Ja, also Pissarro liegt auch eher quer zur weiteren Entwicklung der Kunst im 20. Jahrhundert. Es sind aber sicher auch diese sehr unterschiedlichen Facetten, die ihn etwas schwerer verdaulich machen. Also ich meine, dieser Drang zum Dekorativen ist ja auch etwas sehr Bürgerliches, oder? Und wie passt das zu seiner antibürgerlichen politischen Haltung, zu seinem Faible für das Leben der kleinen Leute, der Verkäuferinnen auf einem Markt, den Feldarbeiterinnen? Also da sind wirklich Gegensätze am Werk, und seine Malerei ist auch sehr heterogen. Das kann man so und so beurteilen. Aber als Person, also mit diesem jüdisch-karibischen Background, politischem Engagement, als Familienmensch und Künstler, der sehr auf Freundschaft und Zusammenhalt unter Künstlern setzte, da ist er allemal hochinteressant.
Und auf der Website des Barberinis habe ich gelesen, den kleinen Dingen des Alltags Schönheit abzugewinnen. Das war für Pissarro ein zentrales Anliegen seiner Arbeit. Und das finde ich wiederum irgendwie auch ein taugliches Credo. Vielen Dank für deinen Bericht, Silke. Die Ausstellung Mit offenem Blick, der Impressionist Pissarro, die öffnet morgen am 14. Juni und läuft dann bis zum 28. September im Museum Barberini in Potsdam. So, und zu dieser Musik, die wir gerade schon hören, können Sie ja mal auf den Text achten, der gleich folgt. Der kommt nach diesem schönen Akkordeon-Intro, und gleich singt dann Andreas Scherer. Nur, in welcher Sprache singt er? Das Rätsel, das lasse ich Ihnen. Jaraka para the low, Jaraka para the low. Der Schweizer Sänger Andreas Schärer hat in welcher Sprache gesungen? Fragezeichen. Natürlich, er hat sich an Dada orientiert.
Radio 3. Berlin Sounds.
Und wir machen hier auch ein bisschen Dada mit Geräuschen, mit typischen Berlin-Geräuschen. Berlin Sounds ist eine Aktion RBB-weit. Alle machen mit Radio, Fernsehen, online, viele Konzerte in der Stadt, Sondersendungen. Und wir haben eine kleine lustige Aktion am Start. Unsere Radio 3 Berlin Sounds Collage. Wir wollen eine mit ihren Tönen gestalten, wollen die hier im Radio irgendwann spielen, online veröffentlichen, brauchen natürlich Material von Ihnen. Eingetrudelt sind schon S-Bahn, U-Bahn, Wilmersdorfer Straße mit Akkordeon, Regen im Hinterhof, Amsel. Und ja, es muss nicht hochtrabend sein. Wir haben eine laute Stadt und ein Berlin-Sound klingt auch so. Schönster Balkon mit Kleinkindern irgendwo, viel Wind, wenigstens sind Bäume in der Nähe. Irgendwo die Sirene im Hintergrund. Das ist ein Beitrag von Gretchen Wiesehahn. Vielen Dank. Einfach mit dem Handy aufgenommen. Sich einfach mal getraut. Darum geht's. Wir wollen eine Collage machen. Heißt, da sitzt dann neben so einem Balkonsound wieder die Nachtigall oder dann kommt die Müllabfuhr. Wir machen da schon was Nettes draus, wenn Sie uns helfen. Und es gibt ja auch was zu gewinnen. Ja, die Kinder rufen, so ist Berlin. Ist doch schön, wenn wir sie haben. Die Lütten. Was gibt's zu gewinnen? Ein Besuch bei uns im Radio 3 Studio beim Morgenteam. Kommen Sie her, wir haben eine Kaffeemaschine, wir haben schönen Stress. Es ist sehr interessant, wie sieht so ein Studio aus, wie sieht die Regie aus. Gucken Sie mal hinter die Kulissen und natürlich müssen Sie nicht allein kommen. Sie dürfen meinetwegen zum Beispiel Ihren jungen Enkel mitbringen oder die Enkelin. Die sind ja auch immer technisch sehr interessiert. Oma und Enkel im Radio 3 Studio wäre ja vielleicht auch was. Vielleicht helfen Ihnen ja auch die Enkel beim Aufnehmen. Jetzt wird es immer lustiger. Ich bin gespannt auf unsere Berlin Sound Klang. Collagen. Irgendwo im Mauerpark gibt es auch immer super Live-Musik, gehört alles dazu. Schicken Sie uns Ihre Aufnahme, geht ganz einfach mit der Radio 3 App. Da finden Sie Berlin Sounds, eine Anleitung, wie es geht, auch wie man es hochladen kann. Ist ziemlich unkompliziert, trauen Sie sich, wir freuen uns drauf. Die Aktion läuft noch eine ganze Weile. Also vielen Dank hier erstmal an Frau Wiesehahn und wir freuen uns auf mehr. Marketa Irglova war das. Eine Stimme aus Tschechien hat gesungen über die zarte Schönheit des Lebens. The Leading Bird hieß der Titel eben. Ein sehr spirituelles Album hat sie rausgebracht. Der Titel Erinnerung. Halb sieben wird's.
Radio 3. Kultur kompakt.
Als Kultursenatorin hat Sarah Wedel-Wilson einen vollen Kalender. In der Freizeit greift sie dann aber zur Geige. Öffentliche Auftritte sind wahrscheinlich nicht zu erwarten, aber vielleicht doch mit einer Ausnahme nämlich.
Die Berliner Kultursenatorin, sie spielt als Ausgleich zum Job gerne auf der Geige. Sie sagt dazu, das ist meine seelische Nahrung. Sie versuche in drei verschiedenen Gruppen, in denen sie spielt, ungefähr alle 10 Tage dann zu spielen. Gerade erst kürzlich habe sie ein Streichquartett gespielt, sagte die parteilose Politikerin. Und alle haben dann gesagt, hast du wirklich noch Zeit? Ich habe gesagt, wenn für das keine Zeit mehr ist, dann ist die psychische Gesundheit gefährdet. So also Sarah Wedel-Wilson. Sie ist als Kultursenatorin die Nachfolgerin von dem Anfang Mai zurückgetretenen Joe Cialo. Vor ihrem Wechsel in die Kulturverwaltung war sie unter anderem mehrere Jahre Rektorin der Berliner Hochschule für Musik Hans Eisler. Öffentliche Auftritte mit der Geige, so sagte sie, der dpa sind von Wedel-Wilson wohl nicht zu erwarten. Allerdings sei sie Fan vom Symphonic Mob des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Bei diesem Event musizieren ja da ganz viele Musiker, Fans zusammen, Amateure. Und die nächste Ausgabe dieser Reihe, die ist schon morgen in der Mall of Berlin mit Musik von Mahler, Elgar oder auch Beethoven.
Also können Sie gucken, ob Sie die Senatorin dort entdecken. Der Satz über die psychische Gesundheit, der war hier super wichtig, wenn ich dafür keine Zeit mehr finde. Wunderbar. Vor exakt 100 Jahren, da zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau. Zu diesem Jubiläum entsteht an diesem Wochenende eine besondere Kooperation in Berlin. Das Bauhaus kommt in die Nationalgalerie.
Und zwar gibt es dort eine Pop-up-Präsentation, einen Vorgeschmack auf die dann später folgende Ausstellung An die Substanz, Bauhaus Dessau 100. In der neuen Nationalgalerie soll ein Schaufenster für das Bauhaus Dessau entstehen, so heißt es. Inhaltlicher Schwerpunkt des Bauhaus-Jubiläums ist der Blick auf den Einsatz alter und neuer Materialien wie Glas, Beton oder auch Metall. Kaum ein Ort passt da besser als das Foyer der neuen Nationalgalerie, auch als Tempel der westlichen Moderne benannt. Entworfen von Ludwig Mies van der Rohe, er war ja von 1930 bis 1933 der dritte und letzte Direktor des Bauhauses in Dessau und in Berlin. Die Bauhaus-Stiftung, die schreibt in ihrer Ankündigung, das Jubiläumsprogramm geht der Moderne auf den Grund. Auch drehe sich die Ausstellung um neue Entwicklungen in der Baubranche vor dem Hintergrund des Umweltschutzes. Die Ausstellung, sie reist in den Folgemonaten dann an weitere Bauhausorte in Deutschland. Und ab heute ist sie zu sehen bis Sonntag in der Neuen Nationalgalerie.
Und du hast einen Tipp, Thorsten, für morgen Abend. Du schickst uns ins Oderbruch.
Genau, nach Zollbrücke. Dort steht das östlichste Theater Deutschlands, direkt an der Oder, ganz idyllisch gelegen. Man kann also am Fluss entlang spazieren und dann gemütlich ins Theater gehen. Und morgen Abend gibt es dort wieder die Produktion Die Glut nach Sándor Márai. Das ist literarischer Säbeltanz, so steht es auf der Seite des Theaters, feurig, hitzig, überreizt. Ein rasantes Duell. Zwei Männer treffen sich wieder nach 41 Jahren und 43 Tagen. In der Nacht treffen sie sich in einem Schloss, es brennt die Luft, im Fegefeuer der Fragen und dann ein Finale und dann die Zukunft.
Du spürst in den Händen das Zittern, das so alt ist wie der Mensch. Die Bereitschaft zum Töten. Diese verbotene Lust, diese stärkste aller Leidenschaft. Als du das Gewehr angelegt und auf mich gezielt hast.
Die Glut nach Sándor Máray. Mit Thomas Rühmann im Theater am Rand in Zollbrücke. Morgen um 18 Uhr geht's los und alle Infos dazu auf theateramrand.de, in einem Wort theateramrand.de.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14 der RBB Dach Lounge. Dort oben befragt die RBB-Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am Mittwoch. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de, wie es euch gefällt.
Mas eu volto com a graça de Deus. E descendente também de zumbi. Brasileiro no mundo sou eu. Meu Brasil, Dona Ivone, Anastácia e Pelé, Marielle é a voz da mulher, Bossa Nova na voz de João. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor. Meu Brasil de Garrincha e Pelé. Meu Brasil mora dentro do meu violão, é a força da sua canção, é o batuque do seu candomblé. Meu Brasil é mistura de raça e de cor, soberano e não perde valor, é um samba com a bola no pé. Meu Brasil, se eu tiver que sair por aí, vou morrer de saudade de ti, mas eu volto com a graça de Deus e com orgulho de ser um tupi-guarani, descendente também de zumbi. Brasileiro no mundo sou eu. Meu Brasil, Dona Ivone, Anastácia e Pelé, Marielle é a voz da mulher, Bossa Nova na voz de João. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor. Meu Brasil de Garrincha e Pelé. Natureza de fauna e de flor, e não cabe em mim esse amor. Meu Brasil de Garrincha e Pelé.
Seu Jorge hat von seinem Brasilien geschwärmt, meu Brasil. 18 Uhr und gleich 40 Minuten haben wir es. Es ist ja so, die Olsenbande war im Westen ein völliger Flop, im Osten jedoch Kult. Ja, war sie wirklich, wir hatten nicht so viel Auswahl und die Parole, ich habe einen Plan, die war bei uns auf dem Schulhof geflügeltes Wort, Zitat Egon. Ja, und wenn man beim Pantomime-Spielen so im Laufenden komischen Doppelfußhüpfer machte, dann wussten alle, das ist Benny. Und bei Kjeld, dem dritten Gauner, dem ängstlich mit der Ledertasche und dem Panzerknacker-Zubehör, bei dem dachten eh alle immer nur an Yvonne, die Hausfrau im Hintergrund mit rosafarbenem Staubwedel. Ganz viel Kitsch, Klatsch und Klischee. Und ja, es gibt immer noch Olsenbanden-Fans, unter anderem im brandenburgischen Bad Belzig. Dort inszeniert das Stadt- und Burgtheater alle zwei Jahre regionale Olsenbanden-Coups, die mittlerweile wirklich so kultig sind wie das Original selbst. Was dieses Jahr geboten ist, weiß Kulturreporterin Corinne Orlowski. Sie hat das neue Stück schon gesehen.
Fiesköter, erbärmliche Piesepampe.
Egon, der kleine ältere Herr mit Melone und Zigarre, der lange Benny mit gelben Socken und der ängstliche Kjeld mit Schiebermütze. Sie stolpern geknickt auf die stimmungsvolle Freilichtbühne, während die Sonne hinter den Bäumen versinkt und den Burghof in goldenes Licht taucht. Das tollpatschige Gaunertrio namens Olsenbande hat immer ausgefallene Pläne und immer geht alles schief. Mächtig, gewaltig schief.
Dann passiert gar nichts, alles bleibt still und auf einmal muss dieser getränkte Fritze eine neue Halle bauen. Und wer ist eigentlich auf diese hirnverbrannte Idee gekommen, die Juwelen ausgerechnet dort zu verbuddeln?
Aber jetzt sind sie wieder im Fleming und wollen sich die Juwelen zurückholen. Der nächste perfekte Coup ist in Bad Belzig in Arbeit, erzählt Frank Grünert, Darsteller des Egons.
Es geht immer noch um den spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe. Das ist ja weitestgehend aufgeklärt, aber es fehlt immer noch der sächsische Weiße, also ein großer Diamant, der fehlt noch. Und die Olsenbande haben den sächsischen Weißen, das weiß die Polizei noch nicht und möchte den nun an den vermeintlichen Erben des sächsischen Königshauses verhökern für 5 Millionen Euro.
Eigentlich ein Kinderspiel. Es kann nichts mehr schiefgehen.
Ich habe einen Plan.
Na, das wurde ja auch Zeit.
Benny, ja. Kennst du noch die Dame aus dem Bad Belziger Gentleman Club? Die brauchen wir.
Ja, klar, Egon.
Und dann noch ein paar Kleider.
Kleider?
Ja, Kleider. Denn wir werden Damen sein.
Zum Brüllen komisch. Seit über 10 Jahren begeistert das Stadttheater Bad Belzig mit selbstgeschriebenen regionalen Olsenbanden-Coups. Und da nehmen sie die Fleminger ganz schön auf die Schippe. 400 vollbesetzte Stühle, alle klatschen mit, jauchzen und quietschen bei den slapstickartigen Gags. Denn in der Krimikomödie steckt wieder mal ganz viel Lokalkolorit.
Wenn sich kleine Anekdötchen und Skandale ergeben, dann greifen wir die natürlich gerne auf.
Die Aktion steigt morgen pünktlich um 17 Uhr hier im Hinterzimmer vom Gasthaus Benke, dem alten Brauhof.
Mächtig, gewaltig.
Die Olsenbande gibt nicht auf, ist der sechste Streich auf der Burg Eisenhardt. Der ist aber genau genommen eigentlich ein alter Coup, denn die Inszenierung ist aus dem Corona-Jahr 2021.
Dann hatten wir weniger Zuschauer und deshalb haben wir es nochmal aufgenommen. Wir haben aber keinen alten Wein in neuen Schläuchen, sondern wir haben die Gelegenheit natürlich auch genutzt, das wieder nochmal umzuarbeiten und zu verbessern.
Und das ist der Olsenbande mit viel Liebe zum Detail gelungen. Die alltagsnahe Geschichte mit Humor, der um die Ecke gedacht ist. 60 Mitwirkende auf der Bühne samt Chor, einer Band mit eingängiger Musik und einem Schauspielensemble aus Profis und Laien. Mit dabei der Wirt aus dem Ort, der Gemeindekirchenrat und Jugendliche. All das macht die Olsenbande in Bad Belzig zu einem mächtig gewaltig unterhaltsamen Sommertheaterabend für Jung und Alt.
Entschuldigung, aber die Blaskapellenmusik habe ich auch direkt wieder im Ohr. Heute Abend wird wieder gespielt in Bad Belzig, 19.30 Uhr. Die Olsenbande gibt nicht auf. Weitere Termine dann im Juni und Juli. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse. 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Mächtig gewaltig, Egon.
My heart's been bumping, I've been meaning to say something I can get off my chest. Yeah, I know I've been bit, I ain't too proud to admit that I can't get no rest. I've been living neath the surface, feeling every kind of worthless. Now it's time that it ends. And there ain't no way that I would ever be okay with being just friends. So baby, be good to me.
Be good to me.
Let me know you're here to stay. Baby, be good to me.
Be good to me.
You won't ever run away. So be good to me, lover. All we got is each other, and I don't need much more. Yeah, I'm glad that I said it. Now I know I won't regret it. You were what I'm looking for. Yeah, you're what I'm looking for. Oh,
No, it's still unclear how you got me standing here with my heart in my hand. Yeah, I did a lot of swimming and I meet a lot of women and they just don't seem to spike. There's no time to delay it, there's no other way to say it. Girl, you got what I like, so baby, be good to me.
Be good to me.
Let me know your search is done. Baby, be good to me.
Be good to me.
And tell me I'm the only one. So be good to me, lover, all we got is each other and I don't need much more. Yeah, I'm glad that I said it, now I know I won't regret it. You were what I'm looking for, yeah, you're what I'm looking for. Keep on looking down the line, we could leave the past behind us. Keep on looking down the line, we could leave the past behind us. Keep on looking down the line, leave the past behind us. Oh, well, there's nothing left to do if I'm more in love with you. So baby, be good to me. Let me know you're here to stay. Baby, be good to me. You won't ever run away. So baby, be good to me. Oh, let me know your search is done. Baby, be good to me.
Matt Simons war das, der amerikanische Singer-Songwriter, der, soweit ich es recherchiert habe, auf wirklich jedem Foto so eine Gavroche-Schiebermütze aufhat. Gutes Markenzeichen und vor allem hat eine schöne Stimme, noch besseres Markenzeichen.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute
die Sängerin und Autorin Hildegard Knef.
Liebe ist im Grunde eine chemische Reaktion. Aber es macht Spaß, nach der Formel zu suchen.
Looking for some hot stuff.
Hot Stuff haben sie eben gesungen. Das war eine Mira ins Orchester und ich finde, die sind auch Hot Stuff. Es geht auf 19 Uhr. Nach 20 Uhr übertragen wir ja live von den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci. Und vorher, um 19 Uhr, gibt's dazu einen wunderbaren Auftakt. Und jetzt ist Henrike Leisner bei mir. Schön, dass du da bist.
Hallo, Rike.
Du bist die Expertin, denn es geht um Dr. Bernies Reiseführer. Den gibt's heute Abend und du hast ihn gelesen und du hast ihn dabei. Setz uns nochmal ins Bild.
Ich habe ihn dabei. Ich gebe zu, dass ich ihn jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung nicht nochmal ganz durchgelesen habe, weil ich habe das Ding hier mal mit. Das sieht gar nicht so groß aus, aber das ist so Bibelpapier, das hat 600 Seiten, das
und
Ding.
Und die Schrift ist klein.
Die Schrift ist klein, man braucht also ein bisschen, bis man durch ist. Es ist aber ein fantastisches und sehr, sehr witziger Reisebericht, muss ich sagen.
Und er hat ja alle getroffen, die Komponisten. Und das ist das Spannende, was auch in Potsdam aufgegriffen wird.
Ja, das ist ganz fantastisch. Er hat wirklich jeden einzelnen Virtuosen, Farinelli zum Beispiel, einen Komponisten getroffen. Unser Kollege Matthias Ketter sagte vorhin so schön, dass er betreibt ganz schön ordentlich Names-Dropping. Haydn, Salieri, Rossini. Rossini hat er nicht getroffen, aber Mozart zum Beispiel, den Jungen. Alle dabei, Grauen. Und heute Abend gibt es auf dem Programm auch wirklich viele, viele Komponisten, die dabei sind, Vivaldi auch. Ja, also ein buntes Programm, was natürlich auch sehr reizvoll ist für mich für eine Stunde davor.
Also die bunte Sendung mit Henrike Leisner beginnt gleich hier um 19.05 Uhr nach den Nachrichten.
19 Uhr, ich glaube sogar ein bisschen früher.
19.03 Uhr, verpassen Sie bitte nicht die ersten zwei Minuten. Danke für den ersten kleinen Ausblick. Ich bin Ulrike Jährling, sag auch Tschüss für heute und ja, viel Vergnügen mit unserem Programm.
Ein jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker.
zum Abschluss der Konzertsaison. Ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Israel hat seine Angriffe auf den Iran fortgesetzt. Nach Angaben des Militärs waren mehr als 200 Kampfflugzeuge im Einsatz, um rund 100 Ziele zu treffen, darunter die Atomanlage Natanz. In Teheran und Umgebung wurden nach iranischen Medienberichten mindestens 78 Menschen getötet. Bestätigt wurde, dass unter den Toten auch die Befehlshaber der iranischen Armee und der Revolutionsgarden sind. Die israelische Regierung hat ihr Vorgehen damit begründet, dass Teheran kurz davor sei, Nuklearwaffen herzustellen. Die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland bekommen ab Juli mehr Geld. Auch der Bundesrat hat jetzt zugestimmt. Aus dem Hauptstadtstudio Katrin Aue.
Um etwa 66 Euro im Monat erhöht sich eine durchschnittliche Standardrente nach 45 Beitragsjahren. 3,74% beträgt das Rentenplus. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, SPD, betonte im Bundesrat, damit liege die Rentenerhöhung leicht über der aktuellen Inflation von etwa 2%. Das sei ein kleiner Hoffnungsschimmer für Rentnerinnen und Rentner angesichts der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Rente wird jedes Jahr an die Bruttolohnentwicklung bei Beschäftigten angepasst.
Beim Schutz von Frauen vor Gewalt sollen künftig elektronische Fußfesseln für die Täter helfen. Darauf haben sich die Innenminister der Länder geeinigt. Wenn ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin bedroht, kann das Gericht zu einer solchen Fußfessel verpflichten. Wenn sich der Träger dem Opfer nähert, soll Polizeialarm ausgelöst werden und das Opfer einen Warnhinweis erhalten. Die Bundespolizei hat eine Zwischenbilanz zum Waffenverbot an mehreren Berliner Bahnhöfen gezogen. Sie wertet den Einsatz bislang als erfolgreich. Mario Bartsch, RBB 24.
In den ersten zwei Wochen des Waffenverbots wurden laut Bundespolizei rund 2000 Menschen an den Bahnhöfen kontrolliert. Bei 136 seien gefährliche Gegenstände sichergestellt worden. Ein Verstoß gegen das Waffenverbot habe in 79 Fällen vorgelegen. Unter anderem seien mehr als 80 Messer und über 30 Reizstoffe sichergestellt worden.
Der E-Auto-Hersteller Tesla hat nach RBB-Informationen einen neuen Versorgungsvertrag mit dem Wasserverband Strausberg-Erkner unterzeichnet. Damit geht ein monatelanger Dauerstreit um die Wasserversorgung des Werks in Grünheide